Hallo, hier ist Radio X und ihr hört jetzt die Sendung Forum Gegenstandpunkt. Die Sendung Forum Gegenstandpunkt hier auf Radio X. Heute im Studio mir gegenüber Heinz, hallo.
Hallo Leute.
Und wir werden heute uns mit einem Thema, das überall in den Zeitungen besprochen wird, beschäftigen. Es geht um die Frage, die unter dem Titel verhandelt wird, soll Opel gerettet werden? Täglich steht es in den Zeitungen, die Unternehmen entlassen wegen der Krise, wegen der eingebrochenen Geschäfte immer mehr Arbeitnehmer. Manche Firmen stellen den Geschäftsbetrieb ja vollständig ein und werfen ihre Leute auf die Straße. Kein Fall erregt derzeit aber so viel öffentliches Aufsehen wie die Automobilindustrie. Die Krise beim Autokonzern General Motors und speziell beim Konzernableger Opel mit einigen Werken hier in Deutschland, hier in Rüsselsheim, in Bochum, in Eisenach und Kaiserslautern. Und abgeleitet und angeleitet von den Meinungsmachern in den Redaktionen der Fernsehanstalten und in den Zeitungen, tja, da wird jedermann eine Frage vorgelegt. Nämlich, soll Opel gerettet werden? Jeder Fernsehzuschauer, jeder Radiohörer, jeder Zeitungsleser wird aufgefordert, sich zu der Frage eine Meinung zu bilden. Er darf, ja, er soll sich äußern. Es werden Umfragen veranstaltet. In den Medien gibt's Gelegenheiten, sich höchstpersönlich zu Wort zu melden, in, jawohl, Anrufsendungen, Leserbriefspalten, Internetforen und so weiter und so weiter. Nun ja, die Befragten darf nicht stören, dass die Frage, soll Opel gerettet werden, schon im Ausgangspunkt sehr seltsam ist, denn sie macht ja dem Nachdenken eine gar nicht unwesentliche Vorgabe. Nämlich, soll dieses Unternehmen eher untergehen oder verdient es Rettung? Da wird jeder gefragt, unter welchen Gesichtspunkten das er es gerecht finden könnte, dass, oder gerechtfertigt, dass dieses Unternehmen untergeht oder weiter besteht. Also im Grunde genommen soll er ein Urteil abgeben über die Gerechtigkeit des Untergangs dieser Firma und dann sagen, die sollen untergehen oder nein, keinesfalls oder teils, teils.
Ja, wir sind der Auffassung, eigentlich sollte man hier schon mal innehalten und sich einer solchen Frage verweigern. Denn wäre es nicht vernünftig, erst einmal zu klären, in was für einer Welt man da lebt, wo Erfolg und Misserfolg beim Gewinnemachen über das Produzieren und Konsumieren von Gütern entscheidet, wo die Belegschaften ein Arbeitsleben dafür eingespannt sind, die Kalkulationen der Kapitalanleger mit ihren Gewinnansprüchen zu bedienen. Und wenn diese Kalkulationen nicht aufgehen, die Manövriermasse für Lohnkürzungen und Entlassungen darstellen. Dass also das System der kapitalistischen Konkurrenz für Lohnabhängige eine schädliche Sache ist. Und da soll man sich die Frage vorlegen lassen, ob innerhalb dieses Systems der kapitalistischen Konkurrenz dieses oder jenes Unternehmen, in diesem Fall Opel, erhalten bleiben soll oder ob dessen Pleite einem höchstpersönlich gerecht vorkommt. Aber wenn der kleine Privatmann, der praktisch nichts zu sagen hat, schon einmal, womöglich gar von Medien befragt wird, und dann in die Rolle des Anklägers oder des Verteidigers schlüpfen kann und sich sogar einmal wie ein Richter über die große Industrie aufführen darf, dann lassen die meisten sich nicht lange bitten. Greifen wir mal hinein in den Topf der Meinungsäußerungen. Wir haben sie beim Westdeutschen Rundfunk gefunden. Ein Schlaglicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also, da meint einer, der sich als Automechaniker in einem Drei-Mann-Betrieb vorstellt. Zitat: Wenn in meine Werkschaft die hochgelobten Astras und Zafiras kommen, sehe ich ziemlich genau, wie diese Kisten zusammengebosselt wurden. Da wird mir schlecht. Ich sage nur Rost und Zündschloss. Nö, Opelaner, wenn ich pleite mache, hilft mir auch keine Bank oder Vaterstaat. Seht zu, wo ihr bleibt. Opel ist bereits seit den 30er Jahren ein General Motors Zombie. Und das wollt ihr retten? Zitat Ende.
Tja, und da findet sich natürlich sofort ein anderer, der in einer solchen Diskussion widerspricht, ne? Und der tönt dann, ja, Zitat: Opel wurde vor so langer Zeit von der Familie Opel an GM verkauft, dass wirklich keiner der heute Lebenden noch dafür verantwortlich gemacht werden kann, am wenigsten die jetzigen Opelaner. Und gerade die aktuelle Produktion von Opel ist alles andere als am Markt vorbei produziert. Und ein anderer, der schon immer Opel fährt, sagt: Opel, Opel, das ist toll. Opel hat das Auto des Jahres, den Insignia. Darum müssen die bleiben.
Man möchte diesen Diskutanten doch einiges zu bedenken geben. Meint ihr wirklich, dass eure Vorlieben für Automodelle, die ihr euch leisten könnt, als Maßstab für die Beurteilung der Konkurrenzaffären zwischen den Automobilkapitalisten und den Staaten taugen? Ihr könntet merken, dass kein Autokapital Autos baut, um euch als Autokennern es recht zu machen. Denn wenn ihr nicht das nötige Geld mitbringt, um den Autohändlern zu einem Gewinn zu verhelfen, dann bekommt ihr gar nichts. Die Ansprüche an den Profit bestimmen darüber, ob und welche Autos gebaut oder ob Fabriken geschlossen werden. Wollt ihr eigentlich wirklich den Zynismus des Kapitals mitmachen, wenn ihr Richter spielt und das Rauswerfen der Belegschaften davon abhängig macht, ob die Modelle am Markt ankommen oder bei euch persönlich ankommen und dann euren persönlichen Geschmack, eure Vorliebe als ausschlaggebend hinstellen, ob für Opel der Daumen gehoben oder gesenkt wird? Ja, und diesem liebreizenden Automechaniker da, ne, der sich für seine Gehässigkeit darauf beruft, dass ihm auch keiner hilft, wenn er pleite macht, den möchten wir dann schon fragen, ob die in der Marktwirtschaft stets drohende Zerstörung von Existenzen nun eigentlich für dieses System spricht und ob es ihm hilft, wenn er wegen seiner Existenzangst im Kapitalismus anderen den Schaden gönnt, den das Kapital auf sie ablädt? Naja, so sind sie, die Stammtischbrüder aus den unteren Schichten. Zugleich bilden sie sich schwer was ein, nämlich als ob der Lauf der Geschäftskonkurrenz genau wegen ihres persönlichen Gesichtspunkts in Ordnung geht oder nicht. Und dabei sind sie stockaffirmativ. Das System der Konkurrenz geht total in Ordnung, mitsamt seinen Gemeinheiten gegen die menschliche Manövriermasse, der erfolgreichen genauso wie der erfolglosen Geschäftemacher. Tja, sachfremd, aber stockaffirmativ, lieber Automechaniker, das haben wir gerne.
Ja, man könnte jetzt noch jede Menge andere Zitate anführen. Da gibt es denjenigen, der sagt, er arbeitet auf dem Flughafen, da fahren manche Leute einfach mit dem Flugzeug in Urlaub und die sind bei Opel beschäftigt und er kann es sich nicht leisten. Und der Nächste kommt an und sagt, er als Steuerzahler. Und der Dritte sagt, gar nichts muss hier gerettet werden und so weiter und so weiter. Man merkt es. Immer dann, wenn die Leute gefragt werden, findet ihr irgendeinen Gesichtspunkt, unter dem ihr das gerecht findet, gerechtfertigt und dass andere Leute ins Elend gestürzt werden, dass sie rausfliegen, dass sie Lohnkürzungen erleiden und so weiter, ja, dann ist einerseits alles vergleichbar, alles kann man anführen, jeder hat so seine Gesichtspunkte, alles ist kompatibel, alles ist miteinander vergleichbar. Und doch nehmen alle irgendwie Bezug darauf, dass sie, ja, so ein relevantes Urteil dann doch loswerden wollen. Sie alle nehmen einen ganz unangenehmen Bezug auf die Kriterien, die in dieser Gesellschaft gelten. Ja, und dann werden die Behandlungen der kapitalistischen Konkurrenzaffären als Gerechtigkeitsfrage in den Urteilen nicht gut, eher dumm und häufig auch gemein. Ja, und weil überall in den Gerechtigkeitsdebatten die Frage nach der Nationalität des Kapitals aufgeworfen wird, in der Art General Motors, Mensch, die sind doch amerikanisch, das ist doch schlecht. Opel, naja, das ist irgendwie doch ein deutscher Name und da könnte man sich vorstellen, das ist eventuell deutsch und wenn's deutsch wäre, dann wäre es doch ein gutes Kapital. Ein Hinweis. Alle Autokonzerne sind Multis. Und das heißt, den Unternehmern, den Kapitalisten, ist es völlig egal, welche Nationalität die Arbeit hat, die sie ausnutzen, die sie ausbeuten. Habt ihr als Arbeitnehmer überhaupt irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass ein deutschnationales Kapital, was ist denn das überhaupt, mit euch weniger rücksichtslos umgehen würde? Und wenn jetzt die Regierungen, die Landes-, Bundes- und sonst wie Regierungen im In- und Ausland, wenn die Regierungen nun in der Krise abwägen und kalkulieren, welches Kapital wollen sie mit Staatsgeld erhalten? Welches Kapital wollen sie in der Krise kaputt gehen lassen? Könnte die große Masse der Bevölkerung, die ja irgendwie versucht, als abhängig Beschäftigte so über die Runden zu kommen, könnte diese Masse der Bevölkerung daran nicht auch etwas bemerken, nämlich, dass sie Manövriermasse ist, eingeplant für Kapital- und Staatsinteressen, die ihr nie gut tun und dafür entlassen oder auch mal herangezogen werden? Wer, wie zum Beispiel die Opelaner, ohnmächtig darauf hofft, dass er mit seiner Erwerbsquelle abhängiger Arbeit bei Opel noch in irgendeiner Rechnung des Kapitals oder in irgendeiner Rechnung des Staates als brauchbares Mittel vorkommt, da könnte man doch als Opelaner oder sonst wie als Arbeitnehmer den Schluss daraus ziehen, dass die eigene Ohnmacht, dieses Ich muss hoffen, bitten, beten, betteln, dass diese Ohnmacht nur die Kehrseite der ökonomischen Macht ist, die das Kapital über, naja, ihn und seinesgleichen weltweit ausübt. Und dass seine Ohnmacht dann eben auch die Kehrseite der staatlichen Macht ist, nämlich die staatliche Macht hat es genauso eingerichtet, will es weiter so haben, dass Leute der Spielball sind. Das spricht doch nicht für diesen Laden. Ja, mit derartigen Einsichten in die feindlichen Gegensätze, die unsere Gesellschaftsform auszeichnen, damit solche Einsichten ein Stück vorangebracht werden, wollen wir ein paar Argumente zur derzeitigen Krisenkonkurrenz am Beispiel der Autoindustrie einmal euch zum Überlegen vorlegen.
Ob der Opel erhalten werden soll. Diese Frage stellt sich in erster Instanz der Opel-Eigentümer, die Firma General Motors. Und zwar völlig jenseits von irgendwelchen Gerechtigkeitsfragen, ganz unsentimental und kapitalistisch nüchtern. Immerhin gehört die Marke Opel dem General Motors und sämtlichste Produktionsanlagen, die da stehen, eben alles, was die Arbeit dort an Wert und Überschuss hervorgebracht hat und hervorbringt. Der Eigentümer verfügt über die Mittel zum Produzieren und über die Arbeitskräfte, die er sich einkauft. Und der Eigentümer prüft, ob diese Mittel noch dafür taugen, wofür allein sie da sind, nämlich Quelle von Profit zu sein. Und an dem Kriterium gemessen, dass Löhne nur bezahlt werden, wenn die Arbeit den Kapitalinvestoren für ihre Profitrechnung rentabel genug erscheint. Um diese Rechnung steht es derzeit bekanntlich nicht gut. Die Automobilindustrie, und zwar nicht nur der General Motors, sondern alle großen Konzerne, die sind notleidend. Allerdings möchte ich schon darauf aufmerksam machen, sie leiden derzeit an einer sehr seltsamen Not. Sie haben zu viel Reichtümer, als dass mit diesen Reichtümern sie noch mehr Reichtümer schaffen könnten. Das ist doch mal eine eigentümliche Variante von Notlage. Sie haben zu viel kapitalistische Reichtumsquellen angeeignet und unter ihre Kontrolle gebracht. Arbeitskräfte, Produktionsanlagen, Geldkapital. Zu viel? Gemessen woran? Gemessen an den Erfolgsaussichten, die die Investoren für ihr investiertes oder noch zu investierendes Kapital fordern. Leute, macht euch das mal klar. Das ist schon eine besondere und absurde Not, die der Kapitalismus immer wieder und diesmal sogar mit besonderer Wucht hervorbringt. Nämlich ein zu viel an Reichtum und ein zu viel an Reichtumsquellen. In jeder vernünftigen Gesellschaft wäre ein Überschuss an Gütern und an Reichtumsquellen etwas Schönes. Denn alle könnten mehr an Reichtum genießen und es sich sogar mit dem Arbeiten bequemer machen. Unter der kapitalistischen Herrschaft aber heißt Kapitalüberschuss oder Überkapazität, dass die Arbeitskräfte samt ihrem Lebensunterhalt überflüssig sind und gestrichen werden. Das sollte man als allererstes mal festhalten in Sachen Krise und Krisenkonkurrenz.
Und jetzt schauen wir uns doch einmal einfach diese Krisenkonkurrenz, die so prominent an Opel jetzt besprochen wird, an der Automobilindustrie hier in der Sendung Forum Gegenstandpunkt an. Die Autoindustrie ist eine Paradebranche des modernen Kapitalismus. An ihr kann man studieren, wie er funktioniert, dieses moderne marktwirtschaftliche System, das man jetzt ja auch wieder Kapitalismus nennt. Autokapitale sind alle als Aktiengesellschaften organisiert, sehr große Aktiengesellschaften. Sie treten ihren Konkurrenzkampf gleich an mit der Vereinigung von Geldkapital, das seine Selbstständigkeit aufgibt, nämlich zusammen sich fasst, um mit anderen Geldkapitalen eine Kapitalgröße zu schaffen. Und was soll die machen? Als überlegenes Kampfmittel soll sie wirken gegen die Konkurrenten. Solche Kapitale, ja, die betrachten den Heimatmarkt, auf dem sie ursprünglich ihre Waren abgesetzt haben, sowieso nur als Sprungbrett, um die Welt als Markt zu erobern. Sehr angemessen für die Größe des Kapitals. Und mit ihrer Kapitalgröße haben sie auch ein Mittel in der Hand, um noch mehr Kapital, Fremdkapital, bei Banken, Anlegern zu beschaffen und ihr Geschäft damit in eine ganz andere Größenordnung zu hebeln. Das betrifft nicht nur die Arbeitsprozesse in den Fabriken, die sie konstruieren lassen. Sie können sich leisten, die allermodernsten Produktionsanlagen zu beschaffen oder konstruieren zu lassen. Und das heißt, eine Produktionsorganisation einzurichten, in der immer weniger Arbeitskräfte zu immer geringeren Lohnkosten immer schneller arbeiten und mehr Autos produzieren können. Das muss man sich überlegen. Wenn also heute die von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeiter darauf verweisen, Hier, unsere Fabrik in Bochum, Rüsselsheim oder sonst wo, die ist unglaublich produktiv, toll. Worauf berufen Sie sich denn eigentlich? Sie berufen sich auf eine effektive Ausbeutung, die immer mehr aus Ihnen herausholt. Generationen an Fließbändern und im Akkord hat diese Organisation der Fabrik dieses unglaublich produktive, weil rentable Arbeiten schon verschlissen. Und immer mehr. Von Ihnen macht es schon beim ganz gewöhnlichen Geschäft überflüssig. Kein gutes Argument, finden wir, um dafür einzutreten, das möge doch bitte so bleiben. Und Opel muss erhalten bleiben. Und ich bin ein Opelaner. Und auch die Kinder sollen einmal so dort arbeiten.
Also, was ist der Geschäftsgegenstand von Automobilkonzernen? Die Automobilkapitale nehmen sich nichts Geringeres vor als die Eroberung des Weltmarkts gegen ihre gleichgestrickten Konkurrenten. Sie stützen sich dabei auf die Wucht ihres schon verdienten Ertrags, auf ihre Kapitalmacht, vor allem aber auf die ständige und jederzeit vergrößerbare Verfügung über Kredit. Mit dieser Kombination aus verdientem Wachstum und Mobilisierung von Fremdkapital. Damit kaufen die Automultis, Automarken und Autofabriken in aller Welt. Dann ersetzen sie im Bedarfsfalle alte Produktionsanlagen durch neue, die ihre Konkurrenten ins Hintertreffen bringen sollen in Sachen Rentabilität. Sie kalkulieren mit den Löhnen und den Lohnunterschieden weltweit, um die billigste und billigste Arbeit für sich auszunutzen. Und weil der Unterschied des Ausbildungsstandes beim Arbeitspersonal bei zunehmender Automatisierung der Produktion immer mehr an Bedeutung verliert, leisten sich die Automobilmultis Produktionsstätten in verschiedensten Weltgegenden, die einander möglichst preisgünstig und so profitsteigernd zuarbeiten müssen. Das klappt ganz hervorragend, weil die nun international ausgenutzten Arbeiter sich nicht nur diesen Umgang mit ihnen gefallen lassen, sondern sich gegeneinander ausspielen lassen. Wenn ihr hier nicht billiger und länger arbeitet, verlagern wir die Produktion in eine Fabrik ins Ausland. Das war eine Drohung, auf deren Wirkung sich die international agierenden Kapitale immer verlassen konnten. Leider, muss man sagen, immer verlassen konnten. Und übrigens, auch heute scheint es ja so zu sein, dass die Arbeiter in den einzelnen Ländern sich eher mit ihrer Firma gegen die Konkurrenzfirma, mit ihrer Regierung gegen das Ausland und mit ihrer Fabrik in XY gegen die anderen Fabrikationsstätten identifizieren, als dass sie sich klar machen würden, welche Gemeinsamkeit das Kapital weltweit unter den Arbeitern schon praktisch hergestellt hat.
Ja, die Verfügung. Die Verfügung über Kredit in wachsender Größe hat bei Konzernen wie General Motors mit der Tochter Opel, aber auch bei allen anderen großen Kapitalen im Autobereich, bei diesen Kapitalen hat die Verfügung über Kredit in wachsender Größe noch eine ganz andere Bedeutung. Bei der Eroberung des Weltmarktes stoßen diese Automultis überall auf ihre immer weniger werdenden und wie sie immer größer werdenden Konkurrenten. Gegeneinander werden Fabriken errichtet. Und diese Fabriken, worauf sind sie berechnet? Sie sind darauf berechnet, den anderen ihre Marktanteile abzujagen. Überkapazitäten müssen aus dieser Kalkulation heraus schon sein. Aus der Kalkulation der Unternehmer, die sagen, unser Profit, unsere Spekulation auf Vermehrung des angelegten Kapitals geht nur auf, wenn wir den anderen mit unseren Überkapazitäten die Marktanteile abringen, abjagen und damit, ja, so nennen sie es, den ganzen Markt bereinigen. Jeder Konkurrent und seine Kreditgeber setzt darauf, dass die Kapitalmacht, die Kreditmacht, dass die für etwas sorgt, nämlich, dass der sicher eingeplante Verlust an Marktanteilen, die Bereinigung des Weltautomarktes, nicht sie, sondern den anderen Konzern treffen soll. Es ist kein Wunder, dass die Krise des Finanzkapitals die Autokonzerne besonders und sehr tief getroffen hat. Und auch wenn dieses Kapital sich gern als Opfer der Finanzverwerfung darstellen möchte und ewig sagt, das eigentliche Geschäft ist im Kern ganz gesund, wir sind Realwirtschaft, im Unterschied und Gegensatz zur windigen Welt der Spekulation, es zeigt sich hier etwas. Es zeigt sich nämlich, dass das große Kapital, das die Wirtschaft der Staaten bestimmt, nichts anderes als eine Anlagesphäre des Finanzkapitals ist. Die Produktion und der Verkauf beruht auf Massen von immer wieder erneuerungsbedürftigen und stets wachsenden Krediten und Finanzanlagen. Und das realwirtschaftliche Autokapital ist eine Bündelung von Kapitalmacht, die auf eine sich stets vergrößernde Profitmasse spekuliert. Wobei allen klar ist, dass sie mit dem Einsatz des Kredithebels das Gleiche tun wie die Konkurrenten. Man versucht, den Erfolg des Konkurrenten zu untergraben. Tja, und so arbeiten sie sich alle gemeinsam und gegeneinander zur Krise voran. Offengelegt und ausgelöst wird die Krise dann dadurch, dass alle Autokonzerne vor der Situation stehen, dass ihre Kreditmassen nicht refinanziert und aufgestockt werden können. Dann werden die Spekulationen auf die Marktübernahme nicht mehr haltbar, prekär, weil ja, die Verkörperung dessen, was sie in der Hand halten, kapitalistische Macht, das Geldkapital, in dieser Kreditform als Profitquelle zweifelhaft wird. Das heißt, wenn die Rechnungen der Finanzanleger nicht mehr aufgehen, wenn auf die Aussicht zukünftigen Profits nicht immer neue Kredite geschaffen und eingesetzt werden können, dann bricht der kapitalistischen Produktion ihr Mittel weg. Und die große und allgemeine Krise ist auch in der Automobilindustrie da, und das, was immer als Mittel eingesetzt wird, die arbeitende Masse der Belegschaft, steht dann eben nicht nur vor der Frage schärfere Ausbeutung, schärferes Arbeiten, sondern auch vor der Frage, wenn diese Geschäfte nicht aufgehen, dann seid ihr eben fällig für, naja, ganz andere Opfer.
Die Automobilkonzerne kämpfen derzeit um eines, nämlich nicht aufdecken zu müssen, dass sie als Sicherheit für die Profiterwartungen, die mit ihnen verknüpft und in Kreditform angehäuft wurden, nichts mehr taugen. Die Finanzinvestoren, die auf ihre Aktien spekuliert haben oder ihre Firmenanleihen gezeichnet haben, die sind nicht nur nicht willens, sondern auch nicht fähig, die Spekulation und die sich daran anschließende und darauf beruhende Produktion im Autobereich weiterhin mit Finanzkapital zu unterfüttern. Das ist die Geschäftslage, das ist die geschäftliche Krisenlage. dem Kapital geht es jetzt um seine Rettung. Und es greift, wie immer, auf das zu, worüber es im Kapitalismus dank staatlicher Gewalt ganz selbstverständlich verfügen kann, nämlich das tote Inventar seiner Fabriken als sein Eigentum, genauso wie das lebendige Mittel seines Profits, die Arbeitskräfte. Es werden Sanierungsprogramme vorgelegt. Und wenn das Kapital sich saniert, dann schädigt es die Arbeiter. Entlassungen, ganze Werksschließungen werden geprüft und eingeleitet. Wer bisher noch dem Irrtum anhängt, der Arbeitsplatz wäre ein taugliches Lebensmittel für Lohnabhängige, der kriegt es hier ja quasi in der schlagendsten Form vorgeführt. Nämlich Arbeitsplätze sind ausschließlich dazu da, Gewinne abzuwerfen. Sie sind ein Renditemittel. Weshalb der, der einen Arbeitsplatz ausfüllen darf, dafür gerade stehen muss, dass er zu günstigen Kosten und mit seiner Lebenszeit und Arbeitskraft dem Unternehmen einen möglichst hohen Überschuss über die Kosten hereinarbeitet. Und weil in den Renditeansprüchen des Arbeitsplatzes sich die Herrschaft des Kapitals über die Arbeit quasi in einem Gegenstand zusammenfasst, nämlich dem für die Gewinnansprüche ein- und technisch hergerichteten Arbeitsplatz. Deswegen wird für die Sanierung des Kapitals das lebendige Arbeitsmittel für die Rendite dann auch weggeworfen und entsorgt. Und es werden massenhaft Arbeiter ruiniert. So kalkuliert auch der General Motors seine Arbeitskräfte und deren Lebensunterhalt als die jetzt zu realisierende Sparmasse, als einzusparende Kosten und setzt zurzeit immerhin 42.000 Leute weltweit auf die Entlassungsliste.
Eigentlich, so denken wir, dafür argumentieren wir ja hier auch, eigentlich könnte man doch aus diesen stets in die gleiche Richtung und stets gleichgerichteten Anstrengungen der Unternehmer als Arbeitnehmer in aller Welt eine Gemeinsamkeit erkennen. Da könnten die Arbeitnehmer in aller Welt bemerken, dass der Kapitalismus keine Lebensform für sie ist. Und sie könnten auch bemerken, dass die Unternehmen, die Unternehmerschaft ihnen als Feinde gegenübersteht, die auf ihre Kosten ihren Boom erarbeiten und ihre Krise abwickeln. Aber leider, so steht es nicht. Steht etwas anders. Schauen wir auf Opel, weil General Motors seine Werke weltweit vergleicht und wegen der Kredite, die das Kapital vom US-Staat schon bekommen hat oder noch erhofft, weil GM einen recht großen Teil der Kündigungen außerhalb der USA durchsetzen will, wollen diejenigen, die Arbeiter sind, und zwar bei der Marke Opel, in dem Kapital nicht ihren Feind erkennen, sondern sie identifizieren sich mit ihrer Firma. Sie sagen, meine Firma Opel, weil diese irgendwie die ihre sei, deutsch sei, während der Angriff irgendwie der amerikanischen Nationalität des GM-Multis zugerechnet wird. Wer von den Bedingungen, die mit seinem Arbeitsplatz verbunden sind, sich nicht belehren lässt, nämlich, dass der Anspruch auf Gewinn alleinig und bedingungslos gilt. Und ein Arbeitsplatz daher nicht nur kein verlässliches, sondern gar kein Lebensmittel für Lohnabhängige ist. Wer die kapitalistische Realität, dass die Masse der Bevölkerung auf das Dasein als lebendiges Profitmittel und als Manövriermasse des Kapitals festgelegt ist, wer das nicht beurteilt, sondern sich anders dazu stellt, sich dazu stellt mit dem grundverkehrten Realismus, so ist eben die Welt, und damit diesen Gesetzmäßigkeiten einfach bedingungslos Recht gibt, der macht einen fatalen Fehler. Der nimmt Partei, aber nicht für die eigenen Interessen, sondern der nimmt Partei für die negative Abhängigkeit, in der er da gefangen ist von seinem Unternehmer, von seinem Unternehmen in diesem System, und behauptet dann eine falsche Gemeinsamkeit. Er behauptet eine Gemeinsamkeit, die eigentlich, tja, hanebüchen ist. Er sagt, wir, das Unternehmen. Im Fall Opel suchen die Arbeiter statt nach dem Grund dafür, wie mit ihnen verfahren wird, nach einem Schuldigen. Und beim Schuldigen suchen, ja, da werden sie dann fündig. Sie deuten auf die amerikanische Mutter. Vielleicht reden sie gleich so, die Amis. Die Amis haben dafür gesorgt, dass es uns bei Opel schlecht geht. Tja, aber so sind dann ja die Opfer gar nicht sie, sondern obwohl sie die Opfer sind, behandeln sie ihre Firma oder die Marke Opel als Opfer. Ängstlich und brav versammeln sie sich dann hinter dem europäischen Management und schließen sich der Forderung an, Herauslösung von Opel aus dem GM-Konzern. Da gibt es Leute, die malen Free Opel auf ihre Plakate. Könnten die nicht bemerken, dass dies ein Bekenntnis zur Abhängigkeit ist? Und dass es sich so leicht ausnutzen lässt, dieses Bekenntnis zur Abhängigkeit, nämlich als Freiheit des Kapitals über sie zu verfügen. Free Opel heißt, wir sind von Opel abhängig, mach mit uns, Opel, was du willst, nur die GMler, die Amis sollen nicht machen, was sie wollen. Naja, und das deutsche und europäische Management von Opel, daran kann man es ja sehen, nutzt diese Freiheit sofort. Das Management beweist der Belegschaft, dass deren Bekenntnis zur Opel-Familie zwar sich gut ausnutzen lässt, die Gemeinsamkeit, die Opel-Familie, wir, dass diese Gemeinsamkeit aber nur in der Einbildung der abhängig Beschäftigten existiert. Zweistellige Lohnkürzungen werden angekündigt, der Abbau von tausenden Arbeitsplätzen gefordert, zur Sanierung des Kapitals wie gehabt. Aber jetzt soll ja niemand etwas dagegen sagen können, sagt auch der Betriebsrat, weil es sich um eine europäische Lösung doch handeln würde, unter deutscher Führung. Ja, und dann kann man offensichtlich gar nichts mehr dagegen sagen, wenn das Gleiche passiert.
Soll man Opel retten? Die Opel-Arbeiter sind schwer dafür. Und sie erklären dafür ihre Verzichtsbereitschaft. Durch ihre Vertreter, Betriebsrat und Gewerkschaft wird dann das beziffert auf durchaus in der Größenordnung von einem Viertel des Arbeitslohns. Die Opel-Arbeiter tun so, als hätten sie mit ihrer Verzichtsbereitschaft ein Mittel in der Hand, quasi in ihren Arbeitsplatz zu investieren oder sich den zu kaufen. Freilich ein sehr merkwürdiger Kauf, nämlich der findet statt um den Wahnsinnspreis, dass die einzige Quelle der Arbeiter für Lebensunterhalt für sie immer weniger ergiebig wird und für die andere Seite immer mehr ergiebig. Tja, auch mit ihrer Verzichtsbereitschaft haben sie nichts in der Hand. Stattdessen bekommen sie tagtäglich vorgeführt: Es gibt längst praktische Richter über den Verlauf der Konkurrenz. Im Unterschied zu den theoretischen Richtern aus dem Arbeiterstand oder vom Stammtisch, die wir zu Anfang ja erwähnt haben. Es gibt diese praktischen Richter über den Verlauf der Konkurrenz, nämlich neben den aktiven Kapitalisten die Standortpolitiker, an die die Unternehmer sich in ihrer Konkurrenznot wenden. Diese Standortpolitiker, die haben Mittel in der Hand, um in die Konkurrenz einzugreifen, nämlich ihre Macht über die Gesellschaft und ihre Hoheit übers Geld der Gesellschaft. Ja, und diese maßgeblichen Leute, von deren Urteil wirklich was abhängt, die legen sich ebenfalls die Frage vor, soll man Opel retten? Sie streiten quer durch alle Parteien und Instanzen um das Für und Wider. Und bei diesem Streit legen sie Maßstäbe an, auf die man aufmerken sollte. Die erste Auskunft: Wenn die Standortpolitik einem von Pleite bedrohten Kapital beispringen soll, dann muss dieses Kapital systemrelevante Bedeutung haben. Sprich, eine für diesen Standort von Kapital unverzichtbare Leistung zu bieten haben. Unter allen Entscheidungsträgern ist dabei bloß eine Abteilung der Wirtschaft über alle Zweifel erhaben und dem Streit um die Unabdingbarkeit seiner Rettung enthoben. Das ist das Finanzkapital, das kürzlich quasi von der Frau Merkel ex cathedra so verkündet. Merkel: Der politischen Macht ist die Herrschaft des Geldes, das immer mehr Geld werden soll, über Arbeit und Konsum so fundamental wichtig, dass sie die Banken zu der Schlüsselbranche des nationalen Standorts erklärt. Also die Banken, die sich mit ihrer Verfügung übers Geld der Gesellschaft am Geldbedarf anderer bereichern und so den ganzen Laden zur Gelderzeugungsmaschinerie herrichten. Das ist laut alleroberster Auskunft die Schlüsselbranche am Standort Deutschland. Alle sonstigen kapitalistischen Unternehmen haben dann quasi die Beweispflicht, sich bei ihren Anträgen auf Staatshilfe zu einer vergleichbaren Systemrelevanz heraufzudefinieren. Und dieser anspruchsvollen Aufgabe stellen sich die Leute, die meinen, Opel muss gerettet werden. Und an vorderster Front übrigens der Betriebsrat und die Gewerkschaft. Und sie tun ihr Bestes, nämlich um den Opel als unverzichtbare Gewinnmaschine für den nationalen Standort herauszustreichen. Da heißt es dann: Die Autoindustrie hat als die traditionelle Schlüsselindustrie Deutschlands noch lange nicht ausgedient. Soll heißen, man kann mit dem Autogeschäft auch künftig einen dicken Teil des Weltmarkts besetzen und die jetzt in der Krisenkonkurrenz anstehenden Schäden an Kapitalmacht, an Steuereinnahmen und nicht zuletzt an der Entlassungsfront, diese Schäden kann man auswärtigen Konkurrenten aufhalsen. Einzig dafür steht die Schwärmerei über die manchmal behauptete Kompetenz von dem Opel bei zukunftsweisenden Technologien. Im Kontrast zu dieser behaupteten Erfolgsstrategie gibt es dann als Argument für die Opel-Rettung auch den Hinweis auf die bei einem Misserfolg von Opel unausweichliche negative Betroffenheit, nicht bloß vom Opel, sondern von ganzen Regionen und ihrem menschlichen Inventar. Ein Hinweis, wie ihn vor allem die zuständigen Landesfürsten immerzu vorbringen. Bevor man diesen Rüttgers und Koch-Typen dann das als vorbildliche Fürsorge von Landesvätern durchgehen lässt, die nah bei den Menschen sind, sollte man besser den Sachverhalt zur Kenntnis nehmen, mit dem die da zugunsten von Opel hausieren gehen. Die Wahrheit ist, dass es im Kapitalismus ganze Gegenden gibt, wo alles Leben vom Geschäftserfolg des einzigen nennenswerten regionalen Kapitalisten abhängt. Und genau diese Abhängigkeit, die soll man begrüßen und affirmieren, wenn man als Insasse sogenannter strukturschwacher Gebiete untertänig die Herrschaft in Berlin um Zuschüsse für Opels Profitmacherei angeht?
Wir erzählen diese ganze Sache ja auch deshalb, weil die Opel-Arbeiter halten ja so etwas wie Opel muss gerettet werden in den Kalkulationen der Politiker eventuell für so etwas wie ein ganz tolles Argument, weil sie bemerken, ihr eigenes Interesse gilt nichts und hoffen dann, vielleicht gilt ein anderes Interesse, so etwas wie das des Staates. Und da wollen wir darauf aufmerksam machen, fall doch nicht auf sowas herein, was steckt denn darin als Maßstab, was steckt darin ein Kriterium, woran denken eigentlich die politisch und ökonomisch Mächtigen, wenn sie kalkulieren, was eigentlich in ihrer Kalkulation Rettung oder, sagen wir mal, Aufrichtung eines besonderen Kapitals drinsteckt. Und die Kriterien derjenigen Opel-Arbeiter hören dann ja auch darauf, dass manch einer widerspricht, die sagen, nein, Opel soll nicht gerettet werden. Naja, auch da kann man doch einiges erfahren. Und diejenigen, die nicht bei Opel schaffen, könnten auch etwas sich klar machen daran, nämlich, es gibt ja nicht nur diejenigen, die politischen Befürworter der Opel-Rettung, sondern diejenigen, die dagegen als Bedenkenträger auftreten, haben genauso unerfreuliche Gründe. Und zwar dafür, sie versetzen sich oder sind ja sogar Verfüger über, versetzen sich in die Rolle oder sind Verfüger darüber, wie der Staat mit Geld umgehen kann, mit seiner Macht umgehen kann. Naja, und solche treten auf und natürlich auch andere. Zuerst treten als diejenigen, die sagen, Opel soll kein Staatsgeld kriegen. Wer an? Na, die Konkurrenzfirmen von Opel, VW, Daimler und so weiter. Und bei denen liegt das Interesse auf der Hand. Und kein Mensch regt sich übrigens darüber auf. Ganz seltsam, alle reden darüber, Opel, muss man den retten, und keinem fällt auf, dass in dem Interview, in dem der VW-Vorstand sagt, nein, Opel soll kein Geld kriegen, er ankündigt, VW entlässt gerade 16.500 Leiharbeiter aus seiner Produktion. Das ist fast so viel, wie alle Werke von Opel zusammen Leute haben. Klar, für dieses Kapital ist es dann bei unseren öffentlichen Bedenken und Gedankenträgern nur gut. Das bringt VW voran. Na, so ähnlich wird ja auch mit Opel kalkuliert. Und die Politiker und Politikberater, die dann sich Gedanken machen, warum sollte Opel vielleicht doch nicht gerettet werden, warum sollte da kein Geld reingeschmissen werden, naja, schauen wir uns ihre Kriterien an. Die fragen sich, wäre eine Opel-Sanierung auf Staatskosten denn überhaupt kapitalistisch gesehen aussichtsreich? So kalkulieren sie und würde man damit nicht auch Kredit des Staates riskieren? Unter Aufbietung von lauter Erfolgskriterien der kapitalistischen Konkurrenz, wo das Gewicht des Arguments Arbeitsplätze tatsächlich seine Einsortierung findet, ja, da wird eine Opel-Rettung dann auch skeptisch bewertet. Ne, und dann gibt's welche, die meinen, ist die Autoindustrie nicht sowieso vielleicht gar nicht die Zukunftsbranche, eher selten. Aber dann gibt's auch andere und die kommen sofort so, ja, wollen wir denn ausgerechnet Opel mit seinem notorischen Marktanteilsverlust als Kandidat fürs Gewinnen in der Konkurrenz rausputzen? Wenn diese Kriterien hin und her gewälzt werden und sich die Leute dann in ihrer Meinungsbildung so etwas zugute halten, dass sie das übernehmen, dass sie meinen, oh, das wäre ja interessant. Ja, bei solchen Überlegungen kann der Staat Opel retten, sind nichts weiter als Kriterien eines erfolgreichen Geschäfts, das auf Kosten der Leute abgewickelt wird, das auf Kosten der Leute zustande kommt, ins Feld geführt. Und dann wird auch angeführt, wenn Opel mit Staatshilfe nicht zu einem rentablen Plusposten des Standorts aufgemöbelt werden kann, droht dann nicht die Gefahr, dass auch noch der schöne Staatskredit geschädigt wird, den der Staat Deutschland genießt. Also ein viel höheres Gut als alles andere, der Staatskredit der Bundesrepublik Deutschland. Tja, das sind so für die Politiker und Politikberater, für die Fachleute, der Gehalt der Frage, kann der Staat Opel retten? Und übrigens noch eins nebenher. Ja, wenn jetzt so viele kommen und sagen, wieso wird gerade der Opel gerettet? Hier gibt es noch eine andere Firma und dort gibt es noch eine andere Firma. Ja, dann zeigt das nur, ziemlich flächendeckend liegt der Kapitalismus mit zu viel Reichtum seine Reichtumsquellen einfach brach. Er bedroht sie, er stellt das Produzieren ein, wenn es mit dem Geldvermehren nicht richtig vorangeht, und die Haushalts- und Verschuldungspolitiker kalkulieren damit, ja, wofür ist das Geld da, um genau dieses System aufrechtzuerhalten, und überlegen, wo sie es am besten einsetzen und ob es nicht überstrapaziert wird.
Die deutsche Bundesregierung hat zu dem Antrag von Opel auf Staatsbeihilfen bisher weder Ja noch Nein gesagt, sondern zwei Bedingungen aufgestellt, die erfüllt sein müssen, damit Opel Bürgschaften oder Kredithilfen vom Staat in Anspruch nehmen kann. Nämlich erstens die Vorlage eines Sanierungskonzepts und zweitens die Herauslösung von Opel aus der Eigentümerschaft von General Motors, damit deutsche Staatsbeihilfen nicht dem Ausland zugutekommen. Die beiden Bedingungen, die haben es in sich. Also erstens, mit dem Verlangen nach einem Sanierungskonzept, das den hohen Ansprüchen einer deutschen Bundesregierung Genüge tut, bekennt diese deutsche Bundesregierung sich zu Folgendem: Am Standort Deutschland soll nichts anderes zählen als die Rentabilitätsrechnung des Kapitals. Also auch die fortgesetzte und optimierte Unterordnung allen Lebens und Arbeitens der abhängigen Klassen vom Geschäft der Profitmacher und von dessen Erfolg. Indem nur bei Erfüllung dieses Kriteriums staatliches Geld für das Fortbestehen von Opel als Konkurrenzteilnehmer in Aussicht gestellt wird, bekennt sich die Standortverwaltung auch zu ihrem Interesse, dass vom deutschen Standort solches Geschäft ausgeht, das imstande ist, die Konkurrenten aus anderen Standorten global aus dem Feld zu schlagen. Als Beiträger dazu befähigt zu sein. Nachvollziehbare Anhaltspunkte für die Erfüllung dieses Maßstabs sollen die Opel-Manager samt gewerkschaftlichem Co-Manager den einschlägigen Auskennern im Bundeskabinett schon liefern. Auf der anderen Seite muss das Kabinett abwägen, wie weit der Antrag Opels im deutschen Interesse ist, mittels der staatlichen Subvention eben diese Fähigkeit zur rentablen Ausbeutung auf Weltniveau herzustellen. Womöglich würde man sonst die Gelegenheit vergeigen, der Nation eine kapitalistische Wuchtbrumme zu verschaffen. Und dabei sind neben den Milliarden vom Staat und eventuellen Einlagen der Opel-Händler ganz selbstverständlich die Verzichtsleistungen der Opel-Arbeiter mit eingeplant und derzeit bereits auf so an die 1,2 Milliarden Euro oder so beziffert. Die Skala ist nach oben offen. Das ist ja wohl das Allermindeste, was wir von euresgleichen erwarten dürfen. Dies ist der Standpunkt der Arbeitsplatzretter von der Politik zur angebotenen Verzichtsbereitschaft der Belegschaft. Und der einzige Posten im Sanierungshaushalt von Opel, auf den Kapital und Politik bei ihren ganzen vielfältigen Kalkulationen und Spekulationen sicher rechnen können. Jedenfalls dann, wenn die Leute sich das nicht noch anders überlegen, die von Arbeitsplatzbesitz wie von Arbeitsplatzverlust, bloß Varianten von Schaden davontragen.
Und als letzten Punkt möchten wir doch noch auf diesen Punkt Loslösung von GM. Opel muss wieder ein deutsches Unternehmen werden, eingehen. Kein einziger Cent deutsches Geld soll an die Amis fallen. Das ist schon seltsam. Es gibt in der heutigen Welt eigentlich im großen Kapital nur Multis. Die Staaten haben weltweit ihre Belegschaften, ihre Bevölkerung dafür zur Verfügung gestellt, dass Multis sie benutzen, dass internationales Kapital da etwas herausholt. Aber die nationale Berechnung, tja, es soll dem Staat als Quelle seiner Macht dienen, dass diese Multis, das Kapital international möglichst effektiv sein Geschäft macht, Kapital vermehrt, das soll die Quelle der Macht der Staaten sein. Ja, da ist die nationale Berechnung überhaupt nicht ausgestorben, ganz im Gegenteil. Jetzt in der Wirtschaftskrise sieht man es, ein Treibhaus der Verschärfung der Konkurrenz der Nationen. Da stellen sich Politiker hin, die genau wissen, dass in der Krise sich Kapitale retten und damit auch ihre Stützpunkte in den verschiedenen Ländern durchsortieren und dividieren einfach mal einen amerikanischen Multi auseinander und sagen, dann nehmen wir uns ein deutsches Teil davon. Und diese Art und Weise des Kalkulierens zeigt etwas. Sie stellen sich hin und sagen, sie wollen den Schaden auf andere Nationen abwälzen. Es sind nicht nur die Deutschen, ob die Franzosen, Amis und so weiter, es macht die Sache aber nicht besser. Ob nun Sarkozy oder Merkel oder Obama es ist, der sagt, die anderen sollen den Schaden tragen, man merkt, als Arbeitnehmer, als einfacher Mensch hierzulande ist man nicht nur verplant für die Geschäfte der Unternehmer, nein, man ist auch noch verplant für die internationale Konkurrenz der Staaten. Darum, wie machen Sie aus Kapitalerfolg und Misserfolg eine Machtquelle oder ein Misserfolg der anderen Staaten? Man sollte sich also nicht melden und sagen, naja, in diesem Gegeneinander der Staaten, da wäre ich doch, naja, der Richtige, ich unterstütze meine Regierung. Im Gegenteil, man sollte sich klar machen, in dieser Welt des internationalen Kapitals sollte man sich gegen zwei Gegner aufstellen. Die einen, die Unternehmer, die mit einem rumspringen und sagen, wir haben zu viel Reichtum, jetzt wird die Produktion lahmgelegt. Und die Staaten, die sagen, beim Lahmlegen retten wir unser Kapital und zwar auch noch gegeneinander und damit planen wir unsere Leute einfach als, naja, wie soll man sagen, die Manövriermasse dieses nationalen Kampfs der Staaten gegeneinander ein. Ja, es ist eben so, wenn Deutschland oder diese ganzen anderen Staaten sich jetzt hinstellen und sagen, sie bringen es ja in Konkurrenz zu den anderen dazu, dass sie ihnen bestimmte Teile des Kapitals abnehmen, denen abverlangen, her mit den Patenten, wir bauen hier einen neuen Multi auf und zwar unter deutscher Führung, das ist ja wohl das Einzige, was hier in Frage kommt. Ja, sie legen sich schon ganz schön untereinander an, man sollte da nicht Partei nehmen. Wenn Deutschland andere Staaten schädigt, auf sie abwälzt, dann kalkulieren die Politiker damit, ja, die Gegenreaktion möchten sie nicht haben. Deutschland ist ja anspruchsvoll. Als Exportnation möchte es ja beides. Ne? So ungefähr unsere Ansprüche heißen, der Nation steht die Nationalisierung des Nutzens und die Abwälzung des Schadens zu und die offenen Märkte im Ausland müssen selbstverständlich offen bleiben und wir werden sie benutzen. Nun ja, das waren einige Anmerkungen dazu. Als Lohnabhängiger sollte man an den einschlägigen Machenschaften seiner Herrschaft lieber nicht Anteil nehmen und ihnen nicht gutes Gelingen wünschen. Besser zur Kenntnis nehmen, dass man sich damit mit seiner kompletten Existenz, seiner betrieblichen und auch seiner politischen Obrigkeit ausliefert. Das war's für heute. Ihr findet wie immer Material unter www.gegenstand.com und diese Sendung wird wie immer unter www.farberot.de dann als Podcast zur Verfügung stehen.